Du, Max.
Ja, Jovi.
Kennst du den Ohrwurm des Grauens?
Meinst du den?
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflex, das Team Dachschaden. Wir sind total bekloppt, komplett überzuckert, weil diese Aufnahme an Ostersonntag stattfindet. Happy Zombie Jesus Day. Und der Max, der sitzt 336 Kilometer entfernt von mir. Durch das Internet sind wir verbunden, aber noch etwas anderes verbindet uns. Und der Satz kam von ChatGPT. Er hat nur nicht geschrieben, was uns verbindet. Max, Max, was verbindet uns? Hilf mir. Die KI verlässt mich.
Offensichtlich, die KI hat uns verbunden. Jetzt
okay,
nochmal.
Okay. Ja. Cool. Max, wir reden heute über das größte Ärgernis der Menschheit, über ein Spiel, das die Menschheit geschlagen hat.
Wieso geschlagen?
Weil das ist großartig. Es ist nicht lösbar. Man kann dieses Spiel nicht gewinnen.
Fair. Okay, das stimmt. Es ist nicht lösbar. Es ist eine dauerhafte Herausforderung, ja.
Genau.
Wir reden über Tetris.
Bäm! Als wenn man das nicht an deinem fürchterlichen Ohrwurm schon hätte ahnen können.
Schon mal dafür. Gern geschehen.
Max, bald kommt wieder Weihnachten. 8 Monate noch.
Warum ist das immer so plötzlich?
Ich weiß nicht, aber dann will ich dich whammen.
Don't. Mach das nicht.
Du hast mich gerade getetrist, ich werde dich whammen.
Ha. Okay.
Okay, aber ich habe mal die Befürchtung, dass wir Tetris jetzt nicht einfach nur so als Thema haben, sondern du bist ja der Recherche, Max. Und ich bin die Fragen-Juwi und ich habe Fragen. Zunächst einmal, Max, möchte ich wissen, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, aber ich glaube, Okay. Die Hörwesen interessiert es und als guter Interviewpartner muss ich auch kritische Fragen stellen.
Ja.
Wie weit bist du bei Tetris gekommen?
Boah, ich bin tatsächlich gar nicht so gut gewesen. als ich das aktiv gespielt habe, bin ich, glaube ich, nicht über Level 11 oder so hinausgekommen. Dazu muss man wissen, Tetris hat zumindest in der ersten Version Schwierigkeitsgrade bis Stufe 20, glaube ich. Ja, 20 war es. Und das wurde halt immer schneller. Mhm. So, und
auch die Musik wurde immer schneller.
Ja, und ich bin da damals nur bis Stufe 11 oder so gekommen, weil ich war dann 8 oder 9, als ich es wirklich aktiv gespielt habe. Und danach habe ich andere Sachen gespielt.
Okay, dann war ich Pokémon nicht viel besser als du, weil mein höchstes Level war tatsächlich Level 13.
Ah, cool.
Und das war auch ein echter Glücksgriff. Einmal geschafft, nie wieder, aber den Teil, den erzählen wir natürlich nicht. Aber das, ich meine, das sind ja die Sachen, für die Hörwesen einschalten. Ne? Die wollen ja hier Drama, Beef, die wollen den Tee, ne, spill the tea.
Absolut. Ja. Meine Mama war besser da drin als ich. Die war, ich glaube, die hatte Level 15 oder 16.
An dieser Stelle ganz, cool. Ganz, ganz liebe Grüße an deine Mama. An deine Mama. Ja. Ich kann Deutsch, ich schwöre. Okay, das heißt eigentlich, dann hätte ich die Folge eigentlich mit deiner Mutter machen müssen, wa?
sie kennt das Spiel ganz, kann das Spiel ganz gut, aber ich glaube nicht, dass sie so Kram ringsrum kennt.
Okay, na gut, Kram ringsrum. Fangen wir doch mal mit den komplett wichtigen Dingen an. Es könnte eine statistische Wahrscheinlichkeit geben, dass es ein Hörwesen gibt, das noch nie Tetris gesehen hat. Die oh, Möglichkeit wow. Besteht. Das heißt, wir müssten mal kurz über das Spielprinzip sprechen.
Okay, das Spielprinzip ist, du hast Steine, die aus Quadraten zusammengesetzt sind, also um 4 genau an der Zahl. Und das gibt verschiedene Figuren. Und diese Steine musst du unten auf dem, also du hast ein Spielfeld, und da musst du sie, diese fallenden Steine, zusammensortieren, um Linien zu bilden. Und diese Linien lösen sich dann auf. Die geben dann Punkte. Du kannst bis, da diese Steine maximal 4 Quadrate lang sind, kannst du eine Reihe auflösen, also bis zu 4 Reihen gleichzeitig auflösen, was sich dann Tetris nennt. So, was die meisten Punkte gibt. Mhm. So ganz, ganz grob erklärt. Du kannst also diese Steine auch drehen, rotieren, die du so hast, und eben dann diese Reihen bilden.
Genau, um mal kurz über die möglichen Figuren zu sprechen. Also du hast ja immer Vierer-Päckchen.
Genau.
Und du hast einmal ein 4x1, also das bedeutet 4 Kästchen nebeneinander. Dann hast du ein 2x2, also das ist dann einfach ein Quadrat, 2 Blöcke tief, 2 Blöcke zur Seite. Dann hast du ein T, was ich als Kind immer dachte, dass es deswegen Tetris heißt. du hast noch ein L und das unsägliche Z.
Ja, und du hast doch beides mal noch L und Z gespiegelt.
Genau, also, aber es geht mir jetzt erstmal nur um die tatsächlichen Figürchen, also die Formen, nicht die Figuren, die geometrischen Formen, mit denen du es schaffen musst, komplette Reihen lückenlos zu schließen.
Oh ja, stimmt, das ist der wichtige Faktor. Die müssen lückenlos sein.
Genau, und danach verschwindet die Reihe. Und wenn man mit seinem Bauwerk am oberen Spielfeldrand angekommen ist, also Bildschirmrand,
da, wo die Steine anfangen,
genau, dann hat man verloren.
Ganz genau.
Ja. Und das Spiel geht endlos, was auch in der heutigen Zeit ein erwähnenswertes Ding ist, weil in TikTok-Zeiten mit 15 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne ein Spiel, das man tatsächlich stundenlang spielen könnte mit dem gleichen Ding. Also es fallen einfach nur Steine runter, während eine unsagbar nervige Musik spielt.
Zu der Musik habe ich noch ein paar Dinge. Da kommen wir gleich zu.
Also ich glaube, dass Tetris, meiner Meinung nach, wäre Tetris ohne diese Musik niemals so massiv erfolgreich geworden, weil die einfach, das Spielprinzip ist sehr simpel. Das sind aber viele Spielprinzipe. Pong ist auch ein sehr simples Spielprinzip. Aber die Musik, das ist so ein harter Wiedererkennungswert.
Ja, das auf jeden Fall. Zumal der Song, den ich vorhin angedüdelt habe, eigentlich gar nichts damit zu tun hat.
Oha, erzähle mir mehr. Ich lehne mich zurück, ich zünde meine Pfeife an. Mein Ohrensetzel knarzt. Und,
gehe ich mal auf die Musik ein.
Genau.
Kurzer Schlenker, das Spiel ist von 1984 bereits und wurde von einem russischen Studenten entwickelt. Das ist tatsächlich wichtig, um zu verstehen, worauf ich gleich hinaus will. Mhm. Das war halt damals nur in Russland oder bei den Sowjets?
Genau, Sowjetunion, ja.
Im Sowjetischen Reich, ja genau, Sowjetunion. Halt vertreten, aber da das so toll war, dass das Spiel und das halt weltweiten Erfolg hätte geben können, hat man das eben versucht zu vermarkten. War ein bisschen schwierig mit den Lizenzrechten, sodass ein ziemlicher Krimi darum entstanden ist, sagen wir mal so. Mhm. Und 1989 sich Nintendo gedacht hat, ach, wir bringen mit dem Entwickler das Ding nochmal gemeinsam raus, allerdings nur mit der Ware, also nur mit der Lizenz, nein, mit dem Quellcode, und wir bringen es einfach raus unter dem gleichen Namen. 1989 ist die Zeit vom Nintendo Entertainment System und dem Game Boy. Ganz wichtig, vorher hatte das Spiel keine Musik und war auch nur so ein bisschen farbig. 1989 kam dazu Musik.
Dum, dum.
Mhm. Für den Nintendo Entertainment System, also diesen grauen Quietschekasten, den großen, gab es eigene Musik, die dafür geschrieben wurde. Für den Game Boy, wie das in der Zeit noch üblich war, hat man klassische Musikstücke genommen oder eben folkloristische Musik.
Und weißt du auch warum?
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Es liegt daran, dass auf diesen Musikstücken keine Rechte mehr sind.
Gut, dann war das sogar meine richtige Vermutung. Mhm.
Also du musst halt nichts an Rechteinhaber zahlen. Du kannst jedes klassische Stück, also ich weiß nicht wie oft, Beethovens Fünfte,
oder Greensleeves.
Genau, aber du hast ja so eine Renaissance im Moment an Remake von klassischer Musik, die elektronisch so in so Movie-Trailer-Epic gepackt wird. Und Greensleeves ist ein anderes Beispiel. Also im Endeffekt alles, was die Kinder der Hörwesen, so sie denn vorhanden sind, mit der Blockflöte in der Grundschule spielen, ist technisch gesehen ein Stück, das keine Rechte beinhaltet. Also meistens. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten Sachen, die ihr da hören werdet, oder zumindest wenn die Kinder euch sagen, das soll das und das sein, also Liebe und Grüße an meine Nichten, aber Freunde, man hat nie erkannt, was ihr da gespielt habt. Ich liebe euch wirklich, aber man hat es nicht erkannt. Aber die Talente in unserer Familie liegen auch woanders als in der Musik. Genau, aber das ist halt der Grund, weswegen da klassische Stücke oder folkloristische Sachen genommen wurden, weil Nintendo keinen Bock hatte, Lizenzgebühren zu zahlen.
Ja, so haben sie dann eben 8-Bit, beziehungsweise für den Game Boy 4-Bit-Versionen der bekannteren Musikstücke genommen. Für den Game Boy waren das, ich gehe jetzt gleich auf das Musikstück ein, zum Beispiel die Nussknacker-Suite, und zwar genau der Tanz der Zuckerfee. Und das, oh Gott, das muss ich kurz gucken, den Namen. Ich habe ihn aufgeschrieben. Ah, da, die französische Suite von Bach. Von Bach.
Französische Suite ist Bach. Und liebe Hörwesen, das ist ein Fun-Fact über mich. Ich mag Bach wirklich gerne. Hast du dir die Stücke mal angehört als Vorbereitung für diesen Podcast?
Ich habe mir nochmal den Gameboy-Soundtrack reingezogen. Also ja, aber nicht die Originalstücke.
Hör dir tatsächlich mal den Tanz der Zuckerfee an, während du eines deiner Nougat-Eier aus deinem Osternest knabberst. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis, dabei Süßigkeiten zu essen.
Oh, okay. Also das kennt man auch, dieses
Jedenfalls fängst du an, im Takt zu essen. Das ist total lustig.
Spannend, muss ich mal ausprobieren.
Probier das mal aus.
Und zu guter Letzt, wo wir zum Folkloristischen kommen, kommen wir zu Koro Beiniki, einem russischen Volkslied, was auf einem Gedicht basiert. Und das ist dieses typische, ja, Tetris-Lied geworden. Das, was ich vorhin so schön angestimmt habe. Nein, ich krieg's jetzt gerade nicht mehr hin, weil ich woanders mit dem Kopf gerade stecke.
Ich frage mich gerade, hast du das Gedicht gelesen oder rausgesucht?
Nee, aber ich glaube, die Übersetzung ist sowas wie, ganz grob wie die Hausierer oder so. Das ist das, was ich so beim Überfliegen gefunden habe. Angesehen habe ich es mir noch nicht, muss ich dazu sagen.
Ich könnte kurz aushelfen, wenn du möchtest.
Oh ja, bitte.
Also, die deutsche Übersetzung von die Hausierer, du bist gut, laut der Wikipedia. oh Gott, der erste Satz schon. Oh, meine Kiste ist so voll, wir haben Kaliko und Brokat. Hab Erbarmen, oh meine Liebe, mit der Schulter dieses Burschen. Ich werd raus ins hohe Roggenfeld gehen, ich werd dort warten, bis die Nacht einbricht. Sobald ich das dunkeläugige Mädchen sehe, werd ich all meine Waren ausstellen. Ich habe selbst keinen kleinen Preis bezahlt, also verhandle nicht und sei nicht geizig. Bring deine roten Lippen zu mir, setz dich näher zu diesem feinen Burschen.
Ich bin ganz froh, dass wir keine Textversion
haben. Ich überlege gerade, okay, es ist, glaube ich, alles noch jugendfrei. Die neblige Nacht ist schon gekommen, der kühne Bursche wartet bereits. Horch, da ist sie, die gewünschte ist gekommen, der Händler verkauft ihr seine Waren. Katja feilscht sorgfältig, sie hat Angst, zu viel zu bezahlen. Ein Bursche küsst sein Mädchen, fragt sie, den Preis zu erhöhen. Nur die tiefe Nacht weiß, auf was sie sich geeinigt haben. Richte dich auf, o hoher Roggen, und halte ihr Geheimnis für dich. O, meine Kiste ist so leicht, der Schulterriem tut nicht mehr weh, und alles, was mein Mädchen nahm, war ein türkisfarbener Ring.
Ha.
Und das war, also wie gesagt, deutsche Übersetzung eines russischen Stückes, deswegen ich habe den Verdacht, weil Sprache und Poetik ist in Russland, glaube ich, wirklich gut, dass das im Original wirklich schön klingt und nicht so nicht wie in der deutschen. Aber das ist der Inhalt des Tetris-Lied.
Ja, und wir kennen eigentlich nur die Melodie, die auch erst später auf das Gedicht geschrieben wurde.
Mhm. Also okay.
Da ist nochmal Zeit zwischen jeweils.
Also Bildungsauftrag erfüllt.
Genau. Ja, und das hat diese, also allein dieser Grund der Rechtefreiheit und wahrscheinlich der Hommage an den russischen Entwickler, zu sagen, hey, ne, wenn du das schon eben schon uns gibst, dann wollen wir das wenigstens auch noch irgendwie in Ehren halten. eben zu sagen, wir geben eben diesen Song dazu. Was bedeutet, dass dieser Song untrennbar den Leuten in den Köpfen geblieben ist? Und wir wahrscheinlich wissen, wo die meisten Leute Tetris gespielt haben. Auf dem Gameboy. Mhm. Mag aber daran gelegen haben, dass dem Gameboy das Spiel am Anfang beilag. Also diesem alten grauen Klotz, diesen Ziegelstein.
Stimmt.
Also die ersten, stimmt, ja, da war das Anfang so dabei. Ja. Also außer nur zu Sondereditionen für irgendwas, irgendein Spiel, aber dem Standard Gameboy lag das bei. Hm. Was übrigens dazu geführt hat, dass es bis heute, nein, das muss ich jetzt kurz ansprechen, bis heute insgesamt von allen Varianten, die es zu Tetris gibt, 425 Millionen Mal verkauft wurden. Also Tetris insgesamt, also nicht nur auf dem Gameboy, sondern auch auf dem Computer, auf verschiedensten Plattformen, auf dem Xbox, PlayStation, Nintendo etc.
Aber Max, ich muss zugeben, dass ich auf meiner Switch tatsächlich Tetris spiele. Ich spiele es echt gerne. Ich finde es auch, obwohl ich bin, ich weiß nicht, wie du als Spieler bist, aber ich mag eigentlich überhaupt nicht, wenn ein Spiel mich frustriert. Also normalerweise würde mich der Gedanke, ein Spiel zu spielen, das kein Ende hat. Also ich muss nicht gewinnen, aber ein Spiel muss ein Ende haben für mich. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal.
Ja,
das ein oder andere Mal. Genau, das ist eigentlich was ich nicht gerne spiele. Tetris ist dann natürlich vom Spielprinzip her ganz anders. Aber das ist tatsächlich ein Spiel, wo ich mich hinsetzen kann und wo ich eine halbe Stunde stumpf, wohl bemerkt, ich habe den Ton nicht an, stumpf dieses Spiel spielen kann. Und das ist voll meditativ. Das ist für mich ist das super erholsam, obwohl ich immer verliere am Ende. Und ich komme auch heute nicht mal mehr im Ansatz so weit wie damals.
Ich wüsste es heute nicht, ich habe so lange nicht gespielt. Aber ja, ich kann das gut verstehen. Es ist halt, es funktioniert halt immer. Du kannst es schnell einfach aufgreifen, spielen und nicht drüber nachdenken und es auch wieder zur Seite legen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt dabei. Du nimmst halt die Herausforderung an und guckst mal, wie weit du kommst und dann lässt du es dann auch wieder.
Genau.
Ich glaube, das macht das auch sehr erfolgreich. Zumal das in der Zeit erschienen ist, wo Highscore-Games noch ein absolutes Ding waren. Also absolute Verbreitung gefunden haben zu Arcade-Hallen und Co. Ja. Ne, wo das eben absoluter Standard war.
Ja gut, aber das ist ja auch das Einzige, in dem du dich in solchen Spielehallen tatsächlich messen kannst. Ne? Du kannst ja nicht... Klar. Also ich meine, es ist ja schön, dass du die Story von, weiß ich nicht, von Zelda durchgespielt hast. Aber... das ist ja, okay, dann kannst du noch ein Speedrun machen, okay, da kannst du dich tatsächlich mit abheben, aber im Endeffekt ist das ja auch kein Allerweltsding, aber so ein Highscore, wo dein Name steht und du guckst eine Woche später drauf und irgendeinen Arsch hat es gewagt, 2 Punkte mehr zu machen, für einem Highscore, wo du 3 Jahre dran gearbeitet hast, das motiviert halt.
Ja, klar. Aber genau, aus dieser Zeit stammt es halt, ne? Also 84, 85, da war das so ganz großes Ding. Und dann eben, wo es dann für den Gameboy rauskam, war diese Zeit ja noch nicht vorbei, sondern ich glaube erst Mitte der 90er. Und da war das halt ganz groß. Und die meisten Leute konnten halt eben gemeinsam mit diesem grauen Klotz irgendwo im Flugzeug oder auf Toilette, wahrscheinlich wie die meisten, Tetris spielen. Ne? Also es war einfach dadurch super... Ja, passend, super passend in der Zeit. Das wird auch diesen Erfolg befeuert haben.
Also ich hatte ja nie einen eigenen Gameboy. Ich musste ja immer den meiner Nichte mitbenutzen. Und deswegen habe ich Tetris verdammt oft auf dem Weg zur Schule gespielt. wo andere um mich herum panisch Hausaufgaben abgeschrieben haben, habe ich halt Tetris gespielt. Also nicht, dass ich Hausaufgaben gehabt hätte, aber es war mir halt einfach völlig egal. Ich wollte Tetris spielen.
Ist aber ein tolles Spiel.
Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich auf einer kleinen, bröckeligen Mauer kurz vor der Schule gesessen habe und noch schnell schmierig Sachen aufgeschrieben habe als Hausaufgaben.
Kenne ich irgendwo her.
Ja.
Ich habe in der Pause auch lieber Pause gemacht. Mhm. Und während des Unterrichts abgeschrieben. Weil ich meine, was? Aber, wo wir gerade bei dem Vergleichen von Video von dem in dem Spiel waren, also bei Tetris, da gab's schon mit der Version für den Nintendo, also 89, nein, sogar für den Gameboy, Entschuldigung, für den Gameboy war das, die Option, gegeneinander zu spielen. Und zwar nicht nur im Vergleichen bei den Highscores, sondern indem man mit so einem Link-Kabel, was wie das schimpfte, die beiden Gameboys verbunden hatte und gegeneinander spielte.
Da sind doch garantiert Ehen verbrochen. Du kannst mir doch erzählen, was du willst.
Das möchte ich nicht bezweifeln. Aber das war ein ziemlich cooles Konzept, weil du konntest eben, wenn du mindestens zwei Linien kaputt gemacht hattest, also zwei gleichzeitig, hast du deinem Gegenspieler oder der Gegenspielerin von unten eine unvollständige Reihe reingeschoben in dieses, in das Spielfeld. Das kann ziemlich ärgerlich sein.
Ja.
So bis zu drei Reihen gaben zwei Linien runter und vier, also den Tetris, den du gemacht hast, gab dem Gegner oder der Gegnerin vier Reihen drunter. Also es hat sich schon gelohnt, einen Tetris zusammenzubauen und dem anderen schön eine reinzuwirken.
Wie war deine Taktik? Also das ist ja gerade, also ich habe tatsächlich immer versucht, Vierer, also Tetris zu schaffen.
Klar.
Aber ich habe festgestellt, die wirklich guten Spiele, die ich hatte, da habe ich mich einfach nur darauf konzentriert, so viele Einerreihen, wie es irgendwie geht, platt zu machen. Weil ich glaube, dass ich nicht gut genug vorausplanen konnte. Also ich bin auch ein miserabler Schachspieler, um tatsächlich das alles so aufzubauen, dass ich in kürzester Zeit dann diese immens hohe Anzahl an Steinen wieder reduzieren kann, indem ich ein oder zwei Tetris oder eher zwei oder drei Tetris in Folge hatte. Und wenn ich mich auf die einzelnen Linien konzentriert habe, habe ich sehr lange das Niveau der höchsten Reihe recht niedrig halten können. Wie war da deine Herangehensweise?
Oh, ich habe den Schwierigkeitsgrad so hoch wie es geht gedreht und halt schnell kleine Reihen zusammengeballert. Weil das konnte ich kontrollieren oder halt Zweierreihen oder sowas, ne? Dass es eben funktioniert hat. Weil damit konnte ich umgehen. Höhere Sachen, wie du beschreibst, konnte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht bauen. Heute sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Das letzte Mal, wo ich zum Beispiel das Tetris gespielt habe, war jetzt nicht für die Recherche, sondern ein bisschen länger her, war Tetris 99.
Oh, das ist super.
Das, was halt eben Tetris mit einem Battle Royale-Titel kombiniert.
Ja, großartig. Das kannst du auch. Cool. Du spielst es auf der Switch, oder?
Ja, klar.
Ja.
Genau, auf der Switch. Das ist auch, glaube ich, nur für die Switch erschienen. Auf jeden Fall, da habe ich das zuletzt gespielt und da habe ich genau diese Taktik verfolgt, weil das Spiel wird auch da immer schneller und zwar für alle gleichzeitig, 99 Spieler. Und dann musst du eben schneller.
Wie war dein höchster Rang?
Boah, ich glaube, ich bin mal in die Top 15 gekommen.
Ich habe es mal geschafft auf Rang 17, ich war stolz wie Bolle.
Ich auch. Also es war auch eher Zufall. Ich hatte einfach Glück gehabt in dem Moment, weil die entsprechend weitergeleitet wurden und ich das Zeug nicht abbekommen zu dem Zeitpunkt.
Also für die Hörwesen, die das nicht kennen, du spielst halt tatsächlich gegen 99 andere. Und du hast, wenn irgendwas Krasses passiert, dann kannst du andere Spieler bestrafen. Und das passiert am Anfang echt völlig random. Aber irgendwann, je weniger das sind, desto gezielter könntest du halt, wenn du gut genug bist und genug Überblick hast, Leute bestrafen, die dir halt gefährlich werden.
Genau. Und bei 99 Spielern du hast auch nur eine kleine Auswahl an Leuten, die du gerade quasi betreffen könntest.
Genau, richtig. Also im Endeffekt die Spieler, die in so einem, ich glaube in einem
Match,
genau, die sind aber immer zu neun, glaube ich, zusammengefasst, oder?
Genau, du bist der neunte, du hast das neunte Feld bei dir.
Genau.
Also deins ist das neunte Spielfeld und dann hast du acht auf den Seiten, die du sehen kannst.
Genau, und es macht halt sehr viel Spaß. Ich finde es ein bisschen anstrengend, weil du konzentrierst dich einfach auf zu viele Sachen. Aber es ist mal so für ein bisschen Action mit Tetris, ist es wirklich ziemlich cool.
Absolut klasse. Und da haben sie halt dieses Feature vom Gameboy-Titel mit den Linien dem anderen hinzufügen, aufgegriffen und das eigentlich zur Hauptspielmechanik gemacht. Ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Also ein mittlerweile doch recht altes Spielprinzip in der Videospielgeschichte, halt absolut in die Moderne mitgehoben. Und das ist sehr cool, das ist sehr, sehr unterhaltsam. Hat da einen Riesenspaß
drin. Ja, dito.
Es gibt noch eine andere Sache, wo Tetris quasi in die Moderne gehoben wurde. Und zwar etwas, was auch für mich relativ spannend ist, weil ich komme ja so ein bisschen auch aus dieser Speedrunner-Richtung. Und ja, man kann Tetris quasi speedrunnen. Und zwar die Tetris Grandmasters. Ist eine Spielereihe, ich glaube, die ist von Ende der 90er, also 98 oder sowas fing das, glaube ich, an. Dass die quasi wieder in die Spielhallen ging damit. Also, du hast so Arcade-Controller. mit denen du eben halt Tetris gespielt hast. Da wurde aber die Zählvariante deiner Level quasi anders angesetzt. Mit jedem Stein, den du halt gesetzt hast, bist du ein Level aufgestiegen.
Ah, okay.
Das wurde aber dadurch noch nicht schneller, sondern erst bei der Barriere von 100. Und diese 100 musstest du überschreiten, indem du eine Reihe auflöst. Und sonst bist du in dem Level darunter geblieben, also immer die 99. Mhm.
Das heißt, du musst 99 so. Steine legen, eine Reihe auflösen, genau. Und dann bist du im 100er. Und das geht dann wieder...
Genau. Und so weiter. Mhm. Und das fängt schon sehr, sehr schnell an. Also ich glaube, das Niedrigste, soweit ich weiß, ist schon schneller als das, was Level 20 war bei dem, bei dem normalen Tetris-Spiel. Die sind schon brutal schnell. Anfangs kannst du das Spiel auch noch verfolgen. Du kannst halt anfangs oben sehen, dein Stein kommt da und der geht relativ zügig runter und dann musst du ihn drehen und setzen. Mhm. Bei den höheren Schwierigkeitsgraden von den Tetris Grandmasters siehst du deinen Stein und schon bereits unten liegen und kannst ihn nur noch hin und her schieben. Also du hast nur noch die Chance, du musst richtig vorausplanen. Also du musst wirklich, wirklich, wirklich gut sein. Du hast nämlich halt noch so ein paar Sekunden, nicht mal eine Sekunde Zeit, die Position... um die festzulegen.
Für die Erklärung der Leute, die tatsächlich Tetris nie aktiv gespielt haben, die Steine fallen in einer gewissen Geschwindigkeit und zwar aufgeteilt auf Ticks. Die Ticks werden immer schneller, aber jeder Tick entspricht quasi einer Reihe, die der Stein sich weiter nach unten bewegt. Und wenn er unten angekommen ist, hast du noch einen Tick Zeit, um den Stein zu drehen oder zu schieben.
Damit kannst du auch Höhen überwinden, wenn du sie richtig drehst.
Genau, richtig. Also wenn man zum Beispiel einen L hat und man hat irgendwie so ein Loch und schafft es, das L neben dem Loch zu platzieren, dann kann man das L noch mit dem letzten Tick drehen und in das Loch reinschieben, weil Drehen und Schieben schneller sind als die Ticks. Also zumindest in den niedrigeren Leveln noch.
Das ist auch da der Fall. Also,
ja, irgendwann bist du, glaube ich, nicht mehr. Also ich bin irgendwann einfach nicht mehr von meiner Reaktionsfähigkeit schnell genug. Deswegen meine ich, dass das irgendwann nicht mehr. Also für mich funktioniert das relativ früh nicht mehr. Also wenn du mir sagst, die fangen irgendwie bei Level 20 an, dann ja.
Wenn das überhaupt so niedrig ist, also aus deren Sicht.
Ne? Ja, genau.
Das ist super krass. Ist auch super interessant zu beobachten.
Also ich verlinke es gerne in die Shownotes. Damit ihr das euch angucken könnt. Das klingt auf jeden Fall wie etwas, das man mal gesehen haben muss.
Es ist halt unglaublich beeindruckend, weil du halt nachher nur noch siehst, wie dieser Stein unten ankommt, der plötzlich irgendwo links oder rechts landet und der schon mit dem nächsten Stein, den man vorher, du hast immer so eine Vorhersicht, wo man halt sehen kann, dass er den schon direkt verplant hat. Mhm. Also, das ist unfassbar. Das ist so cool. Das ist so schnell. Und das ist halt einfach genial, wie großartig die Leute, was das bei diesem Spiel sind, weil jeder kann es aufgreifen, aber die sind halt wahnsinnig gut darin. Mhm. Das muss man einfach sagen, die sind unfassbar gut. Das ist irre, macht echt Spaß.
Ich habe eine Frage noch, also jetzt mal nochmal kurz, um nochmal einen Bogen zu schließen zu dem Beginn von Tetris, weil ich meine 84 und 89 ist ja beides noch Zeiten des Kalten Krieges und Nintendo ist doch japanisch.
Ja.
Und ich frage mich gerade, also vielleicht weißt du da was drüber, wie hat das funktioniert, dass ein sowjetisches Produkt sich im Kalten Krieg über eine japanische Firma weltweit zum Dauerbrenner gemausert hat?
Okay, da musst du dich ein bisschen ausholen. Es gab, glaube ich, damals in Ungarn so eine Art Produktmesse, wo eben europäische Staaten hingegangen sind mit Produkten, aber auch eben die Sowjetische Union.
Also das heißt, da hat man sich wirklich getroffen?
Genau, da hat man sich getroffen und so ein bisschen ausgetauscht. Mhm. So, und da das ja auch was vergleichsweise Harmloses ist, ne, es ist ja nur ein Computerspiel, konnte man das eben auch austauschen. Und da hat wohl, soweit ich das jetzt weiß, ein Investor und Unternehmer das Spiel gesehen aus, glaube ich, Tschechien? Nee, der war nicht Tschechien, der war, glaube ich. Also gab's ja da so gar nicht Tschechien. Wie hieß denn das? Ich glaube, kann auch Brite gewesen sein. Weiß ich nicht.
Ist ja auch nicht so.
Jedenfalls hat er das gesehen und hat gesagt, da ist Potenzial hinter. Und hat dann mit einer Firma namens Mirrorsoft versucht, das eben in den Markt zu bringen. Diese ganze internationale Geschichte hat ja 4 Jahre nochmal gedauert, ne? So ist ja nicht, bis es richtig weltweiten Erfolg hatte, ist relativ komplex. ich glaube auch relativ trocken, wenn ich das jetzt nachhalten würde, muss ich so sagen.
Ja, wir ja, versuchen es noch fluffig und lustig zu halten. Weil ich glaube, das Thema ist gar nicht fluffig und lustig.
Nee, ich glaube nämlich auch nicht. Ist halt dann über Umwege zu Nintendo gelangt. Und die dachten sich, jo, das ist super für unser neues Produkt, den Game Boy. Mhm. Dafür eignet es sich hervorragend. Mhm. Und sind dann halt irgendwie über Umwege zueinander gekommen, zu sagen, hey, wir arbeiten mit dir zusammen. Und ja, bringen das auf den Markt. Wie genau? Ich glaube, da hat sich Apple TV mit einem Film mehr oder weniger gekümmert.
Ja, da gibt es einen Film auf Apple TV. Allerdings hier kurz der Disclaimer. Der ist zugunsten der Unterhaltung, haben die ein paar historische Fakten geändert, damit es halt vermutlich spannender ist oder mitreißender.
Weil es großteils Lizenzrecht ist. Mhm. Und das ist jetzt, alleine wenn man drüber spricht, nicht so spannend.
Hat denn das sag ich jetzt schon. Der Erfinder?
Ja.
Hat der tatsächlich was davon gehabt?
Bis 1996 nicht wirklich. Oh. Also er kam dadurch aus der Sowjetunion raus. Das vielleicht auch ganz gut gewesen an der Stelle. Das schon. Mhm. Aber er hat bis 1996 keine Tantiemen quasi für das Spiel bekommen, aber danach hinaus schon. Jetzt war der Zenit des Spiels damals schon durch, aber das heißt nicht, dass er nicht kein Geld mehr dafür bekommen hat.
Okay, dann lass uns zumindest nochmal seinen Namen sagen. Also laut deiner Notizen ist das der Alexei Paschitnov.
Richtig, das ist zumindest der Name, den man so angegeben hat dafür. Mhm. Ich glaube, muss ich ganz kurz sagen, Disclaimer, ich weiß es nicht genau, ob das so korrekt ist. Es ist relativ üblich, sich umzunennen im russischen Sprachraum. Mhm. Der heißt, glaube ich, anders. Aber Alexei Paschitnov ist das, was so mit ihm als Namen, mit dem Spiel in Verbindung steht. Also kann ich nicht so 100% bestätigen, weil ich da nochmal nachschauen müsste.
Okay, wo wir beim Thema Namen sind. Ich habe ein etwas gehört, was du mir vielleicht aufklären kannst. Es gab demnächst eine Diskussion, also demnächst, das ist jetzt schon ein bisschen her, wie die Tetris-Steine heißen.
Ja.
Ich war nur Beiständer, ich habe mich nicht aktiv an dieser Diskussion beteiligt. Aber wie heißen die Steine, Max? Die haben sich voll gefetzt.
Willst du die echten Namen wissen oder die Namen, die man ihnen zugeordnet hat?
Nein, ich möchte schon gerne wissen, wie die Steine heißen und nicht wie die Namen, also wie Leute denken, dass die Namen heißen.
Also eigentlich heißen die Dinger, okay, jetzt wird es unglaublich langweilig, aber I, O, T, J, L und S, Z.
Was voll Sinn macht, weil das ist ja das, was sie abbilden.
Genau, das ist das, was sie abbilden.
Okay.
Sie haben aber auch Namen bekommen, die alles andere als zu dem Zeitraum passend gewesen wären, sagen wir mal so. Wir haben ja gerade gehört, ist von einem jungen Russen entwickelt worden. Und das, was du eben mal angesprochen hast, greift andere Namen auf, nämlich Orange und Blue Ricky, Cleveland Z und Rhode Island Z, also für S und Z. Ich kann die Dialekte dort nicht, deswegen kann ich das schlecht feststellen, ob das so richtig passend ist. Aber darauf wird sich beziehen, den Hero, was das I ist, also der lange, Tiwi und Smashboy.
Tiwi, das ist bestimmt das T, oder?
Ja. Und Smashboy, das Quadrat.
Tiwi, das klingt auch wie die Bezeichnung eines nicht näher in einem jugendfreien Podcast bezeichneten Zippies. Tiwi.
Ja.
Smashboy ist auch nice.
Das ist großartig.
Warum aber wird das I als Hero bezeichnet? War mal ganz ehrlich, Max, ich habe das so oft gehabt, dass ich in der letzten Sekunde das nicht mehr komplett drehen konnte und es mir einfach alles kaputt gemacht hat, weil es wie ein Baumstamm nach oben stand.
Aber es ist der einzige Stein, mit dem man einen Tetris machen kann. Deswegen Hero.
Ach so, na gut. Ist aber dann doch eher ein Anti-Hero.
Jedenfalls sind diese Namen eher unwahrscheinlich.
Okay, verstehe.
Also sehr, sehr unwahrscheinlich. Also und basieren auf einem witzigen Hoax, möchte ich mal eher sagen. Da hat sich wohl jemand die Mühe gemacht, das in einen, in den passenden Look, in ein damaliges Booklet reinzuschreiben.
Kannst du quasi die ersten nochmal sagen, bitte?
Orange und Blue Ricky.
Das klingt auch ein bisschen wie Drogen. Also sorry, ich muss es sagen, es klingt wie Drogen.
Bisschen schon, ja.
Orange und Ricky und Blue Ricky. Oder wie Kaffeesorten.
Ja. Ja, zumal dass das Spiel ursprünglich schwarz-weiß war und da keine Farben Sinn ergeben. Das kam erst ein Jahr später. Also erst 1984 gab es keine Farben dazu. Ja. Und 1985 kamen eben erst Orange und Blau als Farben für diese Steine auf. Also die Steine sind...
Aber auf dem Gameboy hast du doch auch keine Farben gehabt.
Nee, da hat man es mit Schattierungen bzw. Unterschiedlichen Grafiken.
Genau, also die waren halt umrandet, klar. Und schattiert, genau.
Genau. Ja. Also das zum Beispiel ich nehme jetzt mal den witzigen Namen, Kiwi, das Tee.
Entschuldigung.
Aussah, wie als hättest du kleine Pyramiden gehabt. Ja, das ist dass man das unterscheiden konnte, wie der Stein aussah direkt. Aber das widerspricht eben den Namen, die wir da jetzt gerade nochmal gehört haben.
Ich werde mal gucken, ob ich einen Screenshot von einem Original Gameboy Tetris finde und in die Shownotes packen.
Den wird man sicherlich finden.
Ja. Sonst mache ich einen so.
Sehr gut.
Genau. Oh boy.
Ja. Ja, ja.
Das ist ja wow.
Wie man auf den Namen von Tetris gekommen ist?
Bitte?
Wie man auf den Namen von Tetris gekommen ist? Das ist auch so ganz merkwürdig und ist ganz kurz.
Warte mal, Tetra ist das nicht?
Ja, doch, damit hat es durchaus zu tun.
Also. Ich okay. möchte es mir herleiten. Also, ich glaube, es hat wirklich was mit Tetra zu tun. Also mit 4.
Ja?
Macht ja irgendwie Sinn. Aber Tetris? Vielleicht ist es irgendein sowjetisches Ding, also dass sie anstatt Tetra Tetris sagen.
Nee, ist es nicht. Es ist eigentlich ist es viel einfacher. Also Tetra ist schon gut. Diese Form, diese Gebilde nennt sich Moment, eigentlich nenne ich sie mathematisch Tetrinimos. Mhm. Aber für Tetris nennen die Dinger sich halt. Für Tetris nennen sie sich Tetrinimos, so rum. Und für, eigentlich heißen diese Dinger Tetrominos. Tetrominos, wow. Mhm. Das sind halt diese Gebilde aus 4 Quadraten, die man dann zusammenstellen kann.
Genau.
Und Tetris, ne, das Tetri, haben wir schon mal, die Silber. Mhm. Und dann Tennis.
Tennis. Also.
Tetris.
Tennis. Das Spiel, wo 2 bis 4 Leute durch ein Netz getrennt sind und mit einem Schläger einen Ball von A nach B hauen.
Ja.
Und wo unser Bobbele wirklich gut drin war.
Korrekt. Aber genau daran wird es gelegen haben zu dem Zeitpunkt.
Aber was hat denn das Spiel mit Tetris? Also was hat denn Tennis mit Tennis? Tetris zu tun?
Ich glaube einfach nur, weil es damals ein sehr beliebter Sport war. Also damals ein großer Hype war.
Ja.
Dann hat er sich gedacht, ach, das packe ich zusammen. Und wahrscheinlich hat er es gemocht, Tennis. Also nee, das möchte ich jetzt nicht abstreiten.
Na gut.
Und dann gesagt, Tetris, also Tetriminos und Tennis, ach, das passt schon, Tetris. Boah, wo ist der Name entstanden? Das ist relativ simpel.
Okay. Verrückt.
Ja, finde ich auch.
Hast du noch andere Fun Facts? Oder... Also mein Gehirn qualmt, ich weiß ja nicht, wie es den Hörwesen geht, aber ich würde vielleicht noch mal die handelsübliche kurze Zusammenfassung machen, wenn du nichts mehr hast.
Ich hätte jetzt nicht konkret was.
Okay, also ich fasse mal kurz zusammen, was ich mitgeschrieben habe. Also 1984 wurde das Spiel von einem sowjetischen Studenten, vermutlich eventuell nicht mit dem Namen Alexei Paschitnov, entwickelt, ist dann über viele Umwege mit Lizenzstreit und verrückten Sachen 89 von Nintendo als Dreingabe zum Gameboy aufgelegt wurden, Ha! Gibt es allerdings auch für so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann an Unterhaltungsmedien. Ursprünglich war das ein stummer Titel, aber weil Nintendo keine Lust hat, Lizenzgebühren an Musiker zu zahlen, haben sie sich dann entschieden, Kuro Beinecke, ist das richtig? Mhm. Ja.
Mhm, Kuro Beinecke.
Zu nutzen, ein sowjetischer Folklore-Song, der ursprünglich von einem fragwürdigen Gedicht über einen Typen, der Türkisringe auf Feldern verkauft, stammt, also handelt. Wenn man große Lust hat, dann kann man auch die französische Suite von Bach zu Tetris hören oder den Tanz der Zuckerfee aus dem Nussknacker. Genau, okay, dann haben wir eigentlich die Geschichte von Tetris.
Ja, und du kannst auch heute noch spielen. Und immer noch viel Spaß dran haben.
Sehr cool. Ja, dann würde ich mal sagen, Max, pass auf, dass dich Zombie-Jesus nicht erwischt.
Ja, den werde ich heute aus. Ich will Haken schlagen und keine Kreuze.
Das heißt, dass du eben der L-Form springst?
Ja.
Ha! Obwohl, du könntest auch in der Z- oder S-Form springen.
Ich nehme das I.
Dann sind es aber keine Haken.
Das ist richtig. Muss das ja zweimal machen.
Ja, großartigst. Max, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du auch das leidige Namensthema geklärt hast. Und ich hoffe, dass die Hörwesen ganz viel mitnehmen konnten und deine Recherche war wie immer on point.
Danke, danke. Ist halt noch ein kurzer Abriss, muss man dazu sagen.
Bitte?
Das ist ein kurzer Abriss. Schaut euch mal noch ein bisschen genauer an. Da ist noch ganz viel rauszuholen, so gesehen.
Ja.
Also vor allem, was diesen Lizenzkram betrifft. Wenn es euch interessiert, tut's. Sonst würde das ja eigentlich reichen.
Okay. Dann, Max, wie immer sag ich, ciao mit V und du sagst
Pasta la vista.
Baby. Okay, also dann, tschüss.
Tschüss.
Puh, ich muss dir nachher noch erzählen, ich habe tatsächlich Alien vs. Predator und Alien vs. Predator 2 gesehen.
Oh, cool.
Ja, und Predator hat mich instantan zum Mann werden lassen. So viel Testosteron wieder auf dem Bildschirm zu sehen war, es war einfach unfassbar.
Das glaube ich gerne.